Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf Freirad. Ihr hört, wie hoffentlich jeden dritten Montag im Monat, Period Talk, und zwar schon die dritte Folge. Bei uns dreht sich alles um die Periode und den weiblichen Zyklus. Und heute wollen wir uns mal näher mit dem Thema Endometriose auseinandersetzen. Am Mikrofon sind Lilly Wossack und
Barbara Klübenschädel.
Nur wenige Sachen seien bei der Periode so verknüpft wie Schmerzen und Periode. Jede Frau hat vermutlich einmal in ihrem Leben zumindest während ihrer Periode, vor ihrer Periode oder sogar während ihres Zyklus mit Schmerzen zu tun gehabt, sie erlebt. Und die auch in unterschiedlicher Stärke, also von so leichten Krämpfen bis Unwohlsein bis zu wirklich unerträglichen Schmerzen. Und das jeder erlebt und jeder anders erlebt, fehlt ein bisschen oft die gemeinsame Diskussionsbasis, wie viel Schmerzen seien denn nur okay, weil ich erlebe das ja so und du erlebst das so. Schmerz ist nicht gleich Schmerz und das führt auch zu ganz vielen Problemen. Lilly, wie erlebst du den Schmerz? Einfach mal, um die Diskussion zu starten.
Ich habe da, glaube ich, würde ich sagen, im Vergleich zu vielen anderen Frauen ziemlich Glück. Also ich habe eigentlich kaum mit Schmerzen zu tun oder zu kämpfen während meiner Periode. Also ich habe das schon manchmal, dass man halt so diese typischen Bauchkrämpfe hat, wobei man das natürlich auch wieder nicht typisch nennen kann, weil ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Frauen ist. Aber bei mir ist das wirklich eigentlich kein Ding, das mich jetzt groß im Alltag einschränkt. Also ja, im schlimmsten Fall nehme ich mal eine Schmerztablette und dann ist es aber auch wieder okay nach ein, zwei Tagen. Wie ist das bei dir?
Also ich habe vor allem am ersten und am zweiten Tag der Periode immer starke Schmerzen. Und vor allem, wenn ich dann arbeiten gehe oder außer Haus muss, wo einfach ein bisschen ein höheres Stresslevel ist für mich, dann habe ich da intensive Schmerzen. Und wenn ich davor nicht gleich anfange, mir Ibuprofen oder ein Paracetamol oder was auch immer rein zu pfeifen, dann weiß ich ganz genau, dass ich den Tag einfach nicht überstehe, weil es so weh tut irgendwann, dass ich mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren kann oder auf meinem Alltag. Also da bin ich schon in gewisser Weise auf Schmerzmittel angewiesen. Allerdings nach ein, zwei Tagen hat sich die Sache dann auch immer erledigt und danach brauche ich überhaupt kein Schmerzmittel mehr. Und in der Diskussion mit vielen Freunden über das Thema schon, weil man sich doch mal austauscht, ne, was tust du da? Manche erzählen mir, dass sie die Schmerzen vor allem die 3 Tage vor der Periode haben und bei der Periode dann gar nichts mehr. Manche haben jetzt schon erzählt, dass sie während ihren Eisprung so starke Schmerzen haben.
Ja, da ist natürlich immer super schwierig einzuordnen, was ist eigentlich noch normal, weil halt jede Frau oder jede menstruierende Person andere Erfahrungen macht mit diesen Schmerzen. Und es ist aber tatsächlich so, dass jede 10. Frau im gebärfähigen Alter tatsächlich von einer Endometriose betroffen ist, die ja total schmerzintensiv sein kann. Und das finde ich total krass, dass das so viele Frauen sind, weil, also man kriegt das natürlich irgendwo mit, aber das ist jetzt nicht so ein Riesenthema. Also ich meine, ich kenne das auch, dass so von mir, ich habe auch erst, glaube ich, mit 16 irgendwie mal mitbekommen, was Endometriose ist, oder mit 17. Und ich kenne aber auch Menschen, die halt in unserem, also meinem Alter jetzt, so Anfang 20, noch überhaupt keinen Plan haben, was das ist. Andere kennen sich total gut damit aus. Und das ist irgendwo voll problematisch, weil ich glaube, dass viele vielleicht nicht einschätzen können. Und das ist ja auch total schwierig einzuschätzen. Nicht umsonst nennt man ja die Endometriose das Chamäleon unter den, wie sagt man, Zykluserkrankungen, sage ich jetzt mal. Weil es eben so schwierig ist zu differenzieren, wann sind Schmerzen pathologisch, also medizinisch bedeutsam und durch eine Erkrankung bedingt, und wann sind Schmerzen einfach in Anführungszeichen normale Regelschmerzen, normale Periodenschmerzen.
Ja, ich glaube gerade durch die Tabuisierung von Schmerz eigentlich fast schon oder einfach der fehlende Austausch darüber und die schwierige Einordnung, das macht aus dem Ganzen so ein ganz komisches Süppchen dann. So, wo man lang in Schmerzen sitzt, jahrelang, wie wir gehört haben, nicht weiß, dass man Endometriose hat, wobei man gegen diese Erkrankung oder gegen die Schmerzen während der Erkrankung einiges tun kann. Und dem Thema wollten wir eben genauer auf den Grund gehen, genau. <so.
lacht> Auf die Spur kommen.
Auf die Spur kommen, auf den Geht Grund beides. Gehen. Und haben uns da ein paar Gäste eingeladen. Und unser erster Studiogast ist die Frau Dr. Beate Seber. Die haben wir schon in der ersten Sendung gehört, mit der haben wir über die Periode allgemein und das Tabu rund um die Periode gesprochen. Und sie ist Spezialistin oder Expertin für Endometriose und leitet da auch in der Klinik das Endometriosezentrum und macht ganz viel Aufklärungs- und Forschungsarbeit dazu.
Und was sie uns erzählt hat, das hört ihr nach dem ersten Lied. Wir hören jetzt ein Stück von einer haitianisch-kanadischen Musikerin aus Paris. Und zwar von Melissa Lavoe hört ihr jetzt Cousin. Viel Spaß. Wir haben die Beate Seber zu Gast heute und zwar erzählt sie uns heute etwas über Endometriose und ich würde sie einfach bitten, sich nochmal kurz vorzustellen für alle, was sie machen, wer sie sind.
Genau. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da wieder zu sein. Ich bin eigentlich Professorin, also Dozentin an der Universitätsklinik in Innsbruck. Konkret auf der gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Und seit jetzt fast 6 Jahren leite ich dort das Endometriosezentrum. Das ist ein interdisziplinäres Zentrum, wo wir Ärzte von die Gynäkologie, also operative sowie nicht operative Gynäkologie, kann man sagen, plus natürlich auch die Anästhesie, die Chirurgie, Schmerzambulanz sowie auch also andere Partner von der Ernährungsmedizin, Physiotherapie und so weiter alle an Bord haben, um die Patientinnen dann in so ein Konzept zu entwickeln und dann so, was wir nennen, multimodal dann zu therapieren.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Da bekommen Sie aus allen Richtungen ganz schön viel mit, nehme ich an. Es soll ja heute um Endometriose gehen, deswegen zu Beginn gleich mal die Frage, was ist denn eigentlich Endometriose?
Ja, Endometriose, das definieren wir, wenn das Endometrium, also die Gebärmutterschleimhaut, was normalerweise, wir alle wissen, in der Gebärmutterhöhle, also in der Gebärmutter selber bleiben sollte, nistet sich aber außerhalb der Gebärmutter und das ist am meisten an der inneren Bauchdecke in Form von so kleinen Herden. aber auch an den Eierstöcken, da könnte man so größere Zysten haben. Wir nennen diese Chocolate Cyst, weil die schauen fast wie eine flüssige, dunkle Schokolade. Und dann auch aber in Gott sei Dank seltenere Fälle, aber trotzdem nicht so unhäufig, auch an den anderen Organen, zum Beispiel Darm oder Blase, wo diese Herder wirklich reinwachsen. Also das sind dann tief infiltrieren. Das ist jetzt kein Krebs, das ist eine gutartige Krankheit, aber trotzdem kann zu großen Problemen führen.
Sie haben die Probleme jetzt gerade schon angeschnitten. Was sind denn genau die Symptome einer Endometriose und woran erkennt man, dass es sich um eine Endometriose handelt?
Also die Symptome, die sind hauptsächlich Schmerzen, also beginnend mit einer sogenannten Dysmenorrhoe, das heißt Schmerzen während der Regelblutung, bis zu Schmerzen beim Wasserlassen, also Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, vor allem wenn diese Herde sich dann an den Bänden, wo die Gebärmutter zum Beckenboden gehalten wird. Also wenn sich da Herde einnisten, dann sagen Frauen, die haben häufig so Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Und dann gibt es auch Schmerzen beim Stuhlgang oder allgemein so zusätzliche Probleme wie Blähungen oder Probleme mit Durchfall, oft im Wechseln mit Verstopfung. So eine Reizblase-Symptomatik kommt auch ziemlich häufig vor. Also da gibt es leider keine klare Symptomenspiel. Also das sind alle Sachen, die wir die Patientinnen erzählen, die sie haben, aber es gibt keinen genauen Muster, die alle haben.
Inwieweit spielt dann die Regelblutung eine Rolle bei der Erkrankung? Ist es unabhängig davon oder ist es doch irgendwie verknüpft mit der Periode?
Ja, das ist, also wir vermuten, dass die Endometriose entsteht, wenn diese kleinen Teile von der Gebärmutterschleimhaut wahrscheinlich rückwärts, also durch den Eileiter, in den Bauchraum landen und aus, kann man sagen, weiterhin nicht komplett erklärbaren Gründen. Bei manchen Frauen nesten sie sich ein und machen dann diese Herde oder diese tief infiltrierende Herde oder Zysten. Und bei anderen irgendwie werden die sich nicht einnisten. Das heißt, die Regel ist ein wichtiger Punkt, weil es sind nur wirklich ganz, ganz seltene Fälle, wo eine Endometriose entsteht, vor eine Frau überhaupt die Regelblutung bekommen hat, also vor der genannten Menarche. Und gleichzeitig auch nach der Menopause ist es ganz, ganz selten. Aber das ist eine hormonabhängige Krankheit, das heißt, da spielen die Hormone, vor allem Östrogen, wichtige Rolle, um diese Herde dann zu unterstützen mit dem Wachstum.
Das klingt sehr schmerzhaft. Und trotzdem habe ich gelesen, dass viele Frauen sehr spät draufkommen, dass sie an Endometriose erkrankt sein oder darunter leiden. Wie kommt das? Also, oder wie lange dauert es durchschnittlich, bis man eine Diagnose kriegt?
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Es dauert bis 7, sogar 9 Jahre bei manchen Studien. Also Kollegen aus Wien haben das vor einigen Jahren publiziert. Da gibt es diese große Verzögerung in der Diagnose, weil die Symptome sind nicht bei allen gleich. Und es beginnt, wie ich erwähnt habe, oft mit Regelblutungsschmerzen. Und da wird es oft normal gesprochen, also von der Familie, von den Freunden. Es wird gesagt, ja, ich hatte auch solche Schmerzen oder schau, ich habe das gleiche Problematik, dann nimmst du was und es wird gut. Und das wird irgendwie nicht ernst genommen, erstens vielleicht von dem Umfeld, dann auch von den Ärzten. Da haben wir jetzt wirklich probiert dran zu arbeiten, eine Sensibilisierung, also erstens bei den jungen Leuten, also unsere Klinik ist da auch tätig in so Aufklärungsarbeiten bei Lehrer sowie auch so Besuche in den Schulen, um diese Themen wirklich zu besprechen, um diese Themen, dass die Mädchen dann darüber schon was gehört haben und können dann schätzen, okay, ist es wirklich normal, was ich da habe oder soll ich dann doch lieber nicht irgendwie mich abklären lassen, weil das klingt auch nicht so, wie alle anderen haben. Und ich denke, da sind wir wirklich sehr, wir verstehen, dass da ein Problem ist und wir wollen auf jeden Fall, also unser Ziel wäre, diese diagnostische Verzögerung deutlich, deutlich zu kürzen.
Wie viele Frauen betrifft das, dieses Problem? Ist das eher eine seltene Erkrankung, eine schwerwiegende, oder ist es doch häufiger, als man denkt?
Ich denke, es ist häufiger, als man denkt. Also ich weiß nicht, was schätzen Sie? Wie häufig würden Sie das sagen?
Also ich bin in medizinischen Belangen jetzt vielleicht nicht so gut aufgestellt, aber vielleicht würde ich sagen, eine von 10.000. Das war also meine Schätzung.
Da würde ich, glaube ich, drüber gehen. Also ich glaube, das sind schon mehr als eine von 10.000. Ich hätte fast sogar gesagt, eine von 100.
Also eine von 10, sagt man.
Wow.
Okay, das ist nochmal mehr.
Also es ist sehr wahrscheinlich, dass man in seinem Umkreis jemanden hat oder zumindest nicht bewusst, aber jemanden kennt, der Endometriose hat.
Genau.
Fast unmöglich ist nicht.
Genau.
Nicht
so ist es. Und immer jünger. Also es gibt auch keinen, auch junge Mädchen, also 13, 14, 15-Jährige, die wirklich erst vor einigen Jahren die Regel bekommen haben, können auch schon Endometriose haben. Also das ist auch ein bisschen eine neue Informationen. Und da denken wir als Ärzte, dass es wahrscheinlich auch mit einer sogenannten Adenomyose beginnt. Das ist so die Endometriose innerhalb der Gebärmutter selber, dass die Gebärmutter dann anders sich bewegt, dass diese ganze, was wir so Kontraktionen sind, anders. Und irgendwie dann führt es auch zu dieser Entwicklung von diesen Herden später. Also das sehen wir auch häufiger, weil wir mehr schauen, wie wir mehr suchen und mehr Mädchen stellen sich mit diesen Problemen bei uns vor.
Also bei so großer Betroffenheit fragt man sich natürlich, was man dagegen tun kann. Ist es heilbar oder nur behandelbar am Ende des Tages? Gibt es da vielleicht schon neue Entwicklungen, woher es kommt, was man dagegen machen kann?
Ja, also, was sind viele Fragen? Also als Diagnose haben wir wurde gesagt, man muss laparoskopieren, man muss eine Bauchspiegelung machen und dann kann man die Diagnose wirklich erst erstellen. Jetzt haben wir in europaweit, also die Leitlinien, bei welchen ich auch teilgenommen habe, wir haben dann eigentlich das umgestellt. Das heißt, auch schon mit guter Ultraschalldiagnostik oder auch mit Bildgebung durch MRT kann man Herde erkennen, vor allem wenn sie tief infiltrierend sind oder natürlich die Zysten. Und man braucht nicht unbedingt dazu operieren, vor der Diagnoseerstellung. Und als Therapie, ja, auf einer Seite die operative Therapie, das ist jetzt schon lang bekannt, dass das vielleicht zielführend ist für die Schmerzen und für die Probleme. Aber es gibt jetzt eine andere Säule und das ist die medikamentöse Therapie. Und das hat in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 7 Jahren wirklich mehr Bedeutung bekommen, weil wir haben dann auch einige Medikamente, die wirklich die Indikation für Endometriose bekommen haben. Also da vor allem gibt es ein Dienogest, das ist ein Progesteronpräparat. Es gibt jetzt auch vor kurzem auf dem Markt auch eine sogenannte GnRH-Antagonist, eine Tablette, die man nehmen kann. Also das sind so spezifische, sagen wir wirklich, Neuigkeiten in den letzten 5 Jahren für die Therapie der Beschwerden. Was ich denke, vorher auch gefragt haben, also ob das heilbar ist, also das ist schwierig, weil eigentlich wir therapieren die Symptome. Die Krankheit selber kann man schwer therapieren. Also wir wissen, auch wenn jemand schon einmal operiert wird und man sieht keine Endometriose und da man würde denken, okay, jetzt bin ich geheilt. Es gibt leider eine ziemlich hohe Rate an Rezidiv, das heißt, innerhalb von 2, 3 Jahren kommen diese Herde wieder. Und deshalb legen wir jetzt viel mehr Wert auf sogenannte Prophylaxen. Das heißt, auch nach der Operation sollte man eine Therapie nehmen, um vorzubeugen, dass die Endometriose dann wiederkommt. Und das ist, ich denke, es sind die neuen Konzepten, also kann man das so sagen. Es gibt nicht mehr so operieren, reoperieren. Und früher haben einige Frauen wirklich 3, 4, 5 Operationen, weil jedes Mal haben sie neue Herde, die wurden noch einmal entfernt. Jetzt ist, wenn überhaupt, eine Operation, die sollte dann komplett gemacht werden. Das heißt, alle Herde idealerweise entfernt. Und dann Prävention, dass die jetzt nicht wiederkommen.
Bei den Medikamenten, von denen Sie vorher gesprochen haben, inwieweit helfen die bei den Symptomen? Was bewirken die im Körper?
Also die helfen schon. Also da gibt es einige Studien, die haben diese Medikamente gegen Zuckerpillen, gegen Placebo untersucht und haben gezeigt, dass die deutliche Besserung von Schmerzen und von Lebensqualität wirken, wenn man im Vergleich zu nichts nehmen. Und wie die wirken, also hauptsächlich sind die entweder Hormone, so wie diese Dienogest, das ist ein Hormonpräparat, die eigentlich die Wachstum von den Herden dann unterdrückt. Und das andere ist eigentlich ein so Zentralsteuern, das wirkt dann im Gehirn, dass diesen ganzen weiblichen Zyklus aufhört und dass dann die Frau produziert dann ihre eigenen Hormone nicht mehr, um auch diese Herde, die durch Hormone wachsen, dann zu probieren, dann zu kleinern oder dass die dann nicht mehr aktiv werden.
Bedeutet es, dass eine Frau mit Endometriose, wenn sie in die Menopause kommt, wo ohnehin dieser ganze Hormonhaushalt umgestellt wird oder verlangsamt wird, dass Endometriose sich damit sozusagen erledigt hat oder verringert?
Genau, bei vielen Frauen ist es tatsächlich so. Also wenn sie in der Menopause kommen und dann keine Hormone mehr produzieren, dass die dann auch eine deutliche Besserung der vorherigen Beschwerden dann haben. Das sehen wir auch oft während einer Schwangerschaft oder in der Stillperiode, wenn jemand dann ein Kind stillt, dann ist auch oft, das ist hormonell auch den ganzen Zyklus unter Druck. Deshalb oft haben Frauen keine Regelblutung, während sie stillen. Und dann auch die Herde sind dann nicht aktiv. Also das ist auch der Fall.
Und für Frauen mit Kinderwunsch, Sie haben gerade erklärt, dass diese Präparate eben den eigenen Hormonhaushalt so lahmlegen, der aber nicht unwichtig ist, wenn man Kinder kriegen möchte für einen Eisprung. Wie gehen damit Endometriose-Patientinnen um?
Ja, das ist leider weiterhin ein Problem, dass wir eigentlich zwei Möglichkeiten haben. Einseitig können wir die Schmerzen, die Beschwerden behandeln mit Medikamenten, aber die sind prinzipiell Medikamente, die nicht mit einer Schwangerschaft oder mit Kinderwunsch geeignet sind. Also wenn eine Frau Kinderwunsch hat, dann kann sie eigentlich keine von diesen Medikamenten nehmen. Und dann gehen wir in eine andere Richtung und probieren dann, sie eventuell zu unterstützen, um schwanger zu werden, trotz Endometriose. Und das idealerweise können die Medizin ein Medikament entwickeln, so beide Probleme dann in einem erhebt. Und das haben wir leider noch nicht.
Das bedeutet, also mir ist es jetzt so vorgekommen, dass mit Endometriose so schwierig ist, schwanger zu werden, also unabhängig von der Medikation. Verhindern die Herde, diese Entzündungsherde, die Befruchtung oder einen Eisprung?
Genau, der Eisprung weniger, aber die Einnistung, wahrscheinlich die Qualität von der Eizelle und vor allem auch durch mögliche, das haben wir noch nicht thematisiert, aber gibt es auch so Verwachsungen und auch die Eileiter können dann nicht durchgängig sein. Deswegen ist das doch ein mehrfachiges Problem von mehreren Seiten. Und tatsächlich genau Frauen mit Endometriose haben niedrige spontane Schwangerschaftsraten und dann oft müssen dann mit Unterstützungsmaßnahmen dann behandelt werden, um schwanger zu werden.
Okay, das heißt aber, da wird sich bestimmt noch einiges tun in Zukunft in der Medizin. Wo sich auf jeden Fall auch was tut, ist hier in Innsbruck. Und zwar findet eine Awareness-Woche zur Endometriose statt, an der Sie als Organisatorin auch beteiligt sind. Wollen Sie da mal kurz erzählen, was da geschehen wird, was geplant ist und was Sie da machen?
Ja, danke. Also wir haben, also März ist Endometriose-Monat. Wir haben vor einigen Jahren auch schon eine so Informationskampagne gestaltet, gemeinsam mit unseren Kollegen dann aus den anderen Bundesländern. Und dieses Jahr, konkret am 20. März, im Leo-Kino organisieren wir eine Veranstaltung gemeinsam mit der Selbsthilfegruppe in Tirol von betroffenen Frauen mit Endometriose. Es wird ein Kinoabend sein, also ein Film. Der Film heißt Nicht die Regel. Es wurde gedreht von einer betroffenen Frau und sehr interessant, sehr, sehr spannend. Und danach, nach dem Film, wird dann auch eine Podiumsdiskussion stattfinden. Also die Regisseurin kommt aus Wien. Sie wird anwesend sein. Da werden auch Vertreter von unserer Klinik sowie Frauen von der Selbsthilfegruppe. Und wir organisieren da auch das, einige wichtige Leute, so von Seite der wahrscheinlich Physiotherapie, von Seite der Schmerzmedizin auch dabei sein, dass wir wirklich das so, wie ich am Anfang gesagt habe, so multimodal darstellen, welche Möglichkeiten haben die Frau, wie dann diese Krankheit dann zu therapieren und dass sich dann selbst damit dann beschäftigen. Also ich hoffe, dass da viele Interesse da für diese Krankheit dann damit aufgewacht werden und dass dann auch viele kommen.
Vielleicht noch kurz zu der Veranstaltung. Ist das eine geladene Veranstaltung? Das heißt, man braucht da einen Eintritt, eine Eintrittskarte oder wie wird das organisiert?
Ja, also man kann sich anmelden da über das Leo-Kino. Es ist gratis, also man muss davon nicht bezahlen. Aber Anmeldung ist schon erforderlich, weil da ist leider ein bisschen eine begrenzte Zahl, die in diesen Kinosaal anpasst. Aber wir freuen uns auf interessierte Leute auf jeden Fall.
Also zwei Zuhörerinnen haben Sie mal gewiss. Ich und die Lilli werden auf jeden Fall mit dabei sein.
Sehr gut. Sicher.
Dann vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Und dann gehen wir jetzt zum nächsten Lied über. Danke.
Danke nochmals.
Genau, und dieses nächste Lied ist von der wunderbaren Wiener Band My Ugly Clementine, heißt sie. Und das Lied heißt Never Be Yours.
Oh, I fell over once again. Can't even save it if I try to run away. And every morning I think straight. But oh, I look into my heart, it's too late. And darling, take my hand, I wanted to go on and on. Tried to refuse to get it straight.
Die Frau Dr. Seber hat ja gerade schon den Endometriose-Tag am Mittwoch angeteasert und wir hatten das Glück, dass wir uns im Vorhinein mit der Rania, die den Film Nicht die Regel gedreht hat, der auch da laufen wird am Endometriose-Tag im Leo-Kino, unterhalten durften. Die Rania ist selbst Betroffene von Endometriose und hat uns von ihren Erfahrungen mit der Krankheit berichtet, aber eben auch davon, was ihr andere Frauen, mit denen sie zusammenarbeiten durfte, alles so erzählt haben.
Schön, dass du bei uns da bist und deine Geschichte mit uns teilst und dein Wissen und deine Erfahrungen mit und rund um Endometriose. Vielleicht magst du dir am Anfang mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal vorstellen, wer du bist und woher du kommst, was du machst.
Sehr gerne. Danke auch für die Einladung. Schön, dass ich mit euch über Endometriose und meinen Film über Endometriose sprechen kann. Genau, ich bin die Rania Schaunstein, bin Videoredakteurin und habe 2021 meinen ersten Dokumentarfilm rausgebracht. Der heißt Nicht die Regel, ein Dokumentarfilm über Endometriose. Ist meine Debütarbeit. Ich komme aus dem Bereich, habe aber bis jetzt einfach ganz viel kurze Videos, Online-Videos gemacht. Und da ich aber selbst betroffen bin, also habe 2015 meine Diagnose bekommen, hat mich das eben dann dazu geführt, dass ich einen eigenen Dokumentarfilm gemeinsam mit ganz vielen tollen Frauen produziert habe. Und ja, der ist eben 2021 rausgekommen. Genau, ich bin 34, bin Mama von zwei Kindern und versuche quasi mein berufliches Leben mit dem Elterndasein zu schaukeln. Und das funktioniert halbwegs gut, manchmal nicht. Und deswegen ist es aber auch ganz gut, wenn man dann zum Beispiel wie jetzt gerade remote mit euch reden kann.
Dank der Technik klappt das ja jetzt ganz gut. Ja, fein. Magst du uns vielleicht einfach mal deine Erfahrungen mit der mit Endometriose schildern, wie du auf das gekommen bist, wie dein Weg dahin war bis zur Diagnose, was du erlebt hast?
Also ich habe einen nicht so langen Diagnosenweg oder Leidensweg wie vielleicht andere Betroffene, mit denen ich gesprochen habe. Im Durchschnitt sind das ja 7 bis 10 Jahre, bis man zu einer Diagnose kommt. Ich selbst habe so circa 3-4 Jahre lang Beschwerden gehabt, wenn ich so darauf zurückblicke, weil ich wusste ja nicht mal, dass ich nach etwas suche. Also mir ging es teilweise nicht so gut mit meiner Periode, habe aber das jetzt nie so betrachtet, dass ich da vielleicht jetzt irgendeine bestimmte Krankheit habe oder so. Ich war zwar ab und zu in einer Ambulanz, weil ich zum Beispiel starke Nierenschmerzen hatte, was dann sich herausgestellt hat, gar keine Nierenschmerzen waren. Das hatte alles mit der Endometriose zu tun und habe dann eine Zufallsdiagnose bekommen, weil ich eine Schokoladenzyste hatte. Und ich habe zu dem Zeitpunkt der Diagnose noch nie etwas von Endometriose gehört. Also das erste Mal, dass ich das Wort Endometriose gehört habe, war dann in der Arztpraxis. Habe mir das dann auf einen Zettel notiert, bin dann mit heim, habe begonnen zu recherchieren und habe irrsinnig viele Horrorgeschichten gefunden und habe dann ein bisschen Panik geschoben und mal den Kopf in den Sand gesteckt und wusste gar nicht so recht, was ich jetzt damit anfangen soll, weil da hört man dann ja was von künstlichem Darmausgang bis hin zu Unfruchtbarkeit und das hat mir halt irrsinnige Angst gemacht. Und irgendwann sind die Beschwerden aber so stark geworden, also ich hatte so ganz, ganz arg krampfartige Schmerzen, konnte teilweise nicht aufstehen, musste mit Wärmflasche stundenlang da liegen, mir war irrsinnig übel teilweise vor Schmerzen und dann habe ich den Schritt gewagt und habe mich operieren lassen. Und ich habe dann während dieser Zeit, aber eigentlich erst nach der OP, nachdem es mir besser gegangen ist, dann auch recherchiert und habe nach Filmen gesucht, weil ich das gern mache, dass ich mir dann einfach Dokus zu einem Thema anschaue, das mich interessiert. Und bin dann drauf gekommen, dass ich überhaupt keinen, damals, jetzt gibt es immer mehr, aber im deutschsprachigen Raum keinen Dokumentarfilm gefunden habe. Also ich habe eine englische Doku gefunden aus den USA, aber in Österreich, Deutschland nichts. Und habe dann irgendwann, da war mein erstes Kind 6 Monate alt, habe ich einen ZIP-Beitrag gesehen über Endometriose, der gut war, aber kurz, und habe dann beschlossen, ich muss einen Dokumentarfilm machen, weil sonst macht es keiner. Und das war so der Startschuss für mein eigenes Projekt, also meine eigene Geschichte mit der Endometriose und diese Suche nach, wie kann ich mit der gut umgehen, also welche Behandlungen kann ich selbst machen, damit meine Schmerzen gelindert werden, also zum Beispiel Ernährungsumstellung und so weiter. Und im Zuge dessen, durch diese Recherche, habe ich dann beschlossen, ich möchte, dass ich anderen Betroffenen einen leichteren Diagnoseweg ermögliche.
Ganz kurze Zwischenfrage, bevor ich es wieder vergesse. Kannst du einmal kurz definieren, was eine Schokoladenzyste ist für die ZuhörerInnen, die das vielleicht nicht wissen?
Ich kann es versuchen. Ich hoffe, ich mache es jetzt medizinisch korrekt. Eine Schokoladenzyste ist eine mit Blut gefüllte Zyste. Und das ist dann ein sehr dunkles Blut und daher auch der Name der Schokoladenzyste. Das ist nämlich altes Blut und es kann nicht abfließen. Das heißt, man muss diese Zyste dann auch operativ entfernen. Und das ist bei einer anderen Zyste, die man oft auch bekommt als Frau, man oft die Diagnose einer Zyste zum Beispiel am Eierstock gestellt bekommt, die kann von selbst oft auch wieder weggehen. Eine Schokoladenzyste ist aber eine Zyste, die halt wirklich mit altem Blut gefüllt ist. Und das muss man dann, wenn es Beschwerden macht, eben entfernen lassen.
Alles klar, danke dir. Ja, du hast eigentlich gerade schon ein bisschen das angesprochen, was die Symptome angeht. Aber magst du noch einmal kurz aufzählen und auch vielleicht, was für dich jetzt das unangenehmste oder einschränkendste Symptom waren? Was waren bei dir die Symptome von der Endometriose vor der Diagnose und auch nach der Diagnose?
Also die Endometriose ist eine Krankheit, die ja sich sehr vielseitig zeigt. Ja. Also sie wird ja auch nicht umsonst das Chamäleon der Gynäkologie genannt. Und daher ist es sehr schwierig zu sagen, die und die Symptome sind es und dann hat man Endometriose, weil es eben sehr verschwimmt, vielleicht auch mit anderen Krankheiten und das auch sich sehr individuell zeigt. Aber sehr oft ist es schon so, dass es zum Beispiel die Betroffenen während der Blutung Schmerzen haben, krampfartige Unterbauchschmerzen zum Beispiel, Schmerzen beim Wasserlassen, Schmerzen beim Stuhlgang, beim Geschlechtsverkehr, aber auch unabhängig von der Monatsblutung zwischendurch zum Beispiel Schmerzen haben. Manche berichten von einem ziehenden Schmerz bis runter in die Beine zum Beispiel. Dann gibt es dieses eine Symptom, das ist die Fatigue, also diese Müdigkeit. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Beschwerden, die man vielleicht aber auch gar nicht mit der Periode in Zusammenhang sieht. Also zum Beispiel jetzt Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, da würde man vielleicht jetzt nicht unbedingt daran denken, dass das jetzt Endometriose ist, wenn man die Krankheit nicht kennt, weil es auch so ein Tabuthema ist. Genau, und ich selber eben habe dann rückblickend erkannt, dass das halt bei mir ganz viel diese Rückenbeschwerden waren und ich hatte erst zu dem Zeitpunkt der Diagnose und danach und auch nach der OP ganz, ganz krampfartige Schmerzen eben während der Periode. Das war für mich so eindeutig das Zeichen, dass ich das habe und das war aber auch so einschränkend, dass ich dann beschlossen habe, dass ich mich operieren lasse. Die erste Wahl der Therapie ist ja nicht unbedingt immer die OP, aber wenn es so einschränkend ist im Alltag und man schon so Angst hat davor, dass jetzt die nächsten Krämpfe kommen, dann war das für mich eben so dieser Punkt, dass ich gesagt habe, ich lasse mich operieren, genau.
Wie lange hat das für dich gedauert, dass du dich für AOB entschieden hast? Das klingt ja doch nach einem großen Schritt und AOB hat ja immer seine Risiken und wie war das bei dir? Hat das Jahre gedauert oder war das ziemlich schnell klar?
Ich habe meine Verdachtsdiagnose Ende 2014 bekommen, glaube ich, so circa um den Dreh. Und operieren lassen habe ich mich dann ein halbes oder dreiviertel Jahr später. Also ich habe schon überlegt, aber nicht allzu lang. Ich kenne durchaus Betroffene, die viel länger überlegen, ob sie diesen Schritt wagen oder nicht und vorher andere Sachen ausprobieren. Und es gibt welche, die halt so schnell wie möglich, sobald sie halt einen Platz haben, sich operieren lassen. Also es ist sehr individuell und muss man auch immer mit den Experten und Expertinnen abklären. Das hat sich mittlerweile auch schon geändert, dass man nicht immer gleich operieren muss. Also da gibt es auch viele Experten und Expertinnen, die jetzt eine andere Empfehlung auch haben, die dann vielleicht vorher was anderes ausprobieren mit dem Patienten, mit der Patientin, bevor sie operieren.
Bedeutet das dann, dass man nach der OP frei von all den Symptomen ist oder ist es eine Linderung?
Das ist eben so schwierig auch bei dem Thema und bei dieser Krankheit. Das bedeutet eben nicht Heilung. Das ist auf ganz klar der Fall. Also das ist eine Krankheit, die auch immer wieder kommen kann. Also diese Zysten können immer wieder neu entstehen, die Verwachsungen. Dann hat man vielleicht auch Vernarbungen von der OP. Es kommt, also es ist schon so, dass es zu einer Erleichterung kommen kann, vor allem wenn es an Stellen sind, die wirklich schmerzhaft sind, also wenn es zum Beispiel um Verklebungen geht, also beim Darm zum Beispiel oder bei der Blase, im Douglasraum, da gibt es einfach Punkte, die halt schmerzhafter sind und die weniger schmerzhaft sind, und das kann, glaube ich, schon ganz oft zu einer Erleichterung führen, dass man danach ein bisschen weniger Schmerzen hat, aber ja, man muss eigentlich immer damit rechnen, dass vielleicht wieder eine OP notwendig ist oder dass vielleicht Schmerzen wieder auftreten, weil halt neue Herde entstehen.
Und wie war das in deinem Fall? Hast du Erleichterung erfahren durch die OP oder wie war deine Erfahrung damit?
Nicht sofort, also ein bisschen ging es mir besser. Was mir aber wirklich geholfen hat, dann war, dass ich zusätzlich einfach auch noch ein bisschen meinen Alltag umgekrempelt habe. Also ich habe versucht, Stress rauszunehmen, mich anders zu ernähren, mehr auf Sport zu achten und einfach ganz, ganz viel dafür getan habe, dass ich irgendwie ja, mich in meinem Körper wohlfühle. Die OP hat, glaube ich, schon sehr stark dazu beigetragen. Also es waren wahrscheinlich einfach Punkte, die einfach schmerzhaft waren und diese Krämpfe ausgelöst haben. Das heißt, das ist schon besser geworden. Aber richtig beschwerdefrei bin ich eigentlich erst seit der Geburt meines ersten Kindes. Was aber eben nicht heißt, das ist einfach ich bin da sehr glücklich darüber, dass es so ist, aber herrscht dieser Mythos, dass wenn man schwanger wird, dass danach die Endometriose weg ist und dass man dann vielleicht gar nicht mehr an Endometriose leidet. Das war etwas, das man vielleicht als Arzt, Ärztin schnell so mal dahin gesagt hat, na, dann wären es halt schwanger. Also das habe ich schon von ganz vielen Betroffenen gehört. Aber das ist nicht ein sozusagen Mittel gegen Endometriose, schwanger zu werden. Also da sollte man dann keinen Stress haben und seine Kinderplanung vorziehen oder so.
Ja, du hast jetzt schon ein paar Einschränkungen irgendwo ein bisschen angesprochen, aber magst du uns nochmal erzählen, inwieweit dich die Krankheit denn wirklich so im Alltag beeinflusst hat oder beeinträchtigt hat?
Es ist für mich so schwierig, weil ich einerseits schon gerne darüber rede, aber in den letzten 2-3 Jahren immer mehr weg davon gegangen bin, dass ich über mich selber rede und mehr über die Protagonistinnen oder halt über die, die halt wirklich oft in der Öffentlichkeit über Endometriose reden. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, was möchte ich teilen und was nicht. Und was war bei mir wirklich etwas, was erwähnenswert ist? Weil es gibt ganz, ganz viele, die ich kennengelernt habe, die viel ärgere Beschwerden hatten als ich. Deswegen tue ich mir gerade ein bisschen schwer. Aber ich versuche mal, das mit den Krämpfen als Beispiel zu nennen, weil das war für mich das wirklich Schwierige.
Vielleicht können wir da eine Frage einhaken, und zwar: Du hast eben viele kennenlernen dürfen in der Zeit, die auch an Endometriose leiden oder einfach mit der Krankheit zu tun haben. Vielleicht kannst du einen Vergleich erziehen, einen gefühlten Vergleich natürlich, einen subjektiven, wie unterschiedlich die Krankheit auftritt und was ist deine Erfahrung damit?
Genau, das funktioniert, glaube ich, besser. Also ich habe im Vergleich zu vielen Frauen, die ich kennengelernt habe, auf dem Weg der Recherche und während der Dreharbeiten, gefühlt viel weniger Beschwerden gehabt als so manche andere. Was bei mir ganz, ganz schlimm war und warum ich mich dann auch für die OP entschieden habe, war, dass ich halt extrem starke Schmerzen hatte während der Periode. So stark, dass ich mich eben hinlegen musste, mir übel wurde, ich einfach wirklich stark verkrampft war und nicht gewusst habe, was das ist. Also vor allem vor der Diagnose war das ganz, ganz schlimm, weil ich einfach nicht, weil das sich so angefühlt hat, als würde in meinem Körper irgendwas zerreißen, zerquetschen, also ganz, ganz extrem. Und danach war es dann auch so, dass es sich angefühlt hat, als hätte ich innerlich einen Muskelkater tagelang, also nach diesen Krämpfen. Und das hat auch extrem erschöpft. Also ich war dann auch danach immer sehr müde noch ein paar Tage. Und ich habe aber von anderen gehört, bei denen beschränken sich die Beschwerden nicht nur auf die Zeit der Regelblutung, sondern das tritt eigentlich die ganze Zeit über, treten Schmerzen bei denen auf. Und das ist etwas, was mich extrem schockiert hat, als ich das gehört habe, dass manche wirklich so leben, dass das nicht nur punktuell auftritt, so 1-2 Tage im Monat, sondern wirklich durchgehend irgendwelche Beschwerden da sind. Und dann habe ich wiederum andere Frauen kennengelernt, die haben eine Diagnose bekommen, eine Zufallsdiagnose, und die haben aber überhaupt keine Beschwerden. Also die haben das quasi nur gewusst, dass sie Endometriose haben, weil sie zum Beispiel beim Ultraschall so eine Schokoladenzyste entdeckt haben. und sind aber davor beschwerdefrei durchs Leben gegangen und haben sich aber dann deswegen vielleicht operieren lassen, weil es halt sonst in Zukunft zu Beschwerden kommen könnte.
Wow, ja, also es ist so vielseitig, da ist es auch irgendwie kein Wunder, dass so viele Frauen nicht oder zu spät diagnostiziert werden, weil die Bandbreite ist ja von den Füßen nicht bis zu, mein Alltag ist mehr als nur eingeschränkt. Das ist ja eine große Klammer dazwischen. Wahnsinn.
Genau, und Schmerzempfinden ist auch irrsinnig individuell. Das ist ein ganz großer Punkt. Und was bedeutet überhaupt Periodenschmerz? Wie stark darf Schmerz während der Periode sein? Was ist noch normal und was nicht mehr? Und ich glaube, das hat eben ganz viel mit dem subjektiven Schmerzempfinden zu tun, aber auch mit unserer Art und Weise, wie wir als Gesellschaft die Periode sehen. Also ist das quasi von Generation zu Generation so weitergegeben worden, dass man halt Schmerzen aushalten muss. Und dann hältst du sie halt aus und redest nicht darüber und glaubst, das ist alles noch normal, aber vielleicht hast du diesen Punkt schon überschritten, dass es nicht mehr normal ist. Und daher eben auch der Titel vom Dokumentarfilm, es ist eben nicht die Regel. Also wenn es quasi darum geht, ganz extreme Schmerzen aushalten zu müssen, Monat für Monat, dann ist es eben nicht mehr die Regel oder die Regelblutung, sondern dann ist das eine Krankheit wahrscheinlich, die man mal diagnostizieren muss und dann auch behandeln muss.
Ja, und dann werden wir vielleicht jetzt noch kurz auf den Film eingehen. Vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, um was geht's in dem Film? Also kannst du jetzt vielleicht kurz den Aufbau schildern, den Inhalt?
Mein Team und ich haben versucht, dass wir mit unserem Film dieser komplexen Krankheit gerecht werden. Sie zeigt sich ja sehr unterschiedlich, sie wird unterschiedlich therapiert. Und dadurch haben wir drei Frauen begleitet, die auch unterschiedliche Diagnosewege hatten und auch sehr unterschiedlich mit dieser Krankheit umgehen. Wir begleiten eine, die ist eher jünger oder zwei, die halt eher jünger sind und eine, die ein bisschen älter ist. Und auch an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben stehen, was Endometriose betrifft. Also man kann halt denen zuschauen und die ihnen und man sieht, wie sie halt einfach über die Krankheit reden. Und gleichzeitig wollten wir aber eben nicht nur Betroffene interviewen, sondern wir wollten auch ein paar Experten und Expertinnen, die dann dem Ganzen auch einen Rahmen geben. Und so haben wir versucht, dass wir einerseits auf der emotionalen Ebene schauen, dass das Publikum dann mitfühlen kann und auch vielleicht dann begreift, wie schwierig das für sehr viele Betroffene ist, Endometriose zu haben und mit dem klarzukommen. Und gleichzeitig wollten wir mit dem Film erreichen, dass wenn man nach dem Film rausgeht, einfach weiß, was Endometriose ist und das vielleicht auch dem anderen erklären kann. Also uns ging es einfach sehr viel um Aufklärung und gleichzeitig um diese emotionale Ebene. Und das kann man mit einem Film halt sehr gut. Da reicht dann vielleicht ein Folder oder irgendeine eine Seite oder so nicht aus, aber gerade mit einem Film kann man berühren. Und das wollten wir auch mit den drei Frauen, die halt ihre Geschichte erzählen. Da hören wir auch immer wieder so Rückmeldungen, dass es halt für ganz viele ein wichtiger Film ist, weil sie damit vielleicht auch ihren Freunden, Freundinnen, Verwandten einfach einen Film zeigen können, um zu sagen, hey, schau, so geht es mir monatlich. Schau dir das mal an, vielleicht verstehst du mich dann besser zum Beispiel.
Dein Film wird ja in Kürze beim Endometriose-Tag in Innsbruck im Leo-Kino präsentiert und ist sozusagen der Aufhänger dann für eine Diskussionsrunde mit der Selbsthilfegruppe aus Tirol für Endometriose und der Medizinischen Universität in Innsbruck, vor allem mit der Frau Dr. Beate Seber, die wir heute schon mal gehört haben. Und was erwartet da die Besucherinnen und Besucher auf der Veranstaltung? Kannst du uns das kurz schildern, wie das ablaufen wird?
Genau, ich bin am 20. im Leo-Kino. Da ist es so, dass um 18:30 Uhr der Film startet und nach dem Film bin unter anderem auch ich eben am Podium und da können dann Fragen gestellt werden zum Film selbst, zur Art der Produktion, zur Endometriose. Deshalb ist es mir auch immer ganz wichtig, dass wenn der Film gezeigt wird und anschließend eine Podiumsdiskussion stattfindet, dass wir da auch immer einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin dabei haben, weil ich aus Erfahrung mitbekommen habe, dass da ganz, ganz, ganz viele persönliche Fragen sogar auch gestellt werden. Also bei den letzten Screenings, bei denen denen ich war, sind da auch einige Leute aufgestanden und haben dann wirklich Sachen direkt an die Gynäkologin, die vor Ort war, gefragt. Man ist in Diskussion gegangen. Also es ist immer sehr spannend, der Austausch danach, was das Thema betrifft. Es ist ja auch so, dass der Film von 2021 ist und jetzt haben wir doch 24 schon. Das heißt, da sind auch ein paar Jahre vergangen. Das heißt, es wird auch darum gehen, inwieweit hat sich denn schon etwas getan im Bereich der Forschung, Diagnose, Therapien. Da ändert sich ja laufend etwas und es sind auch sehr viele Betroffene auch immer ständig in der Hoffnung, dass sich etwas tut. Das heißt, das ist auch meistens ein großer Punkt, den man danach dann einfach noch besprechen kann. Genau, und was ich so weiß, gibt es dann einen Umtrunk und Fingerfood. Das heißt, man kann da sich auch dann vielleicht noch mit den anderen Gästen austauschen. Das wird einfach ein sehr spannender, informativer und hoffentlich auch netter Abend, wo man sich auch unter Gleichgesinnten vielleicht trifft oder ja einfach unter Leuten, die selbst auch an Endometriose leiden und sich da vielleicht ein bisschen austauschen können.
Das klingt auf jeden Fall, als wäre das ein tolles Projekt und ein toller Abend. Du beschäftigst dich ja jetzt schon lang mit Endometriose. Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Also was würdest du sagen, war so, wurde da irgendwie das Tabu aufgelöst oder in welche Richtung geht's? Wie schaut es da aus? Wie hat sich der Umgang mit Endometriose und Endometriose-Patientinnen verändert?
Dadurch, dass wir in unserer Gesellschaft offener über Sexualität sprechen, über Menstruation, kann man auch offener über Krankheiten wie zum Beispiel Endometriose sprechen und es findet Gehör. Davor hat man weniger darüber geredet und jetzt ist es schon so, dass man, ich hoffe, es ist nicht nur meine Bubble, aber dass man immer mehr davon mitbekommt, also auch in Zeitungen, Podcasts, Filmen, dass da dieses Wort Endometriose, also die Krankheit, auch immer öfter fällt. Und das kriege ich schon mit und da hoffe ich dann immer ganz stark, dass es nicht nur meine Bubble ist, sondern dass es anderen, die sich mit dieser Krankheit nicht beschäftigen, auch so geht, dass sie immer mehr davon wissen.
Ja, vielen Dank, dass du bei uns im Studio warst, wenn auch nur über Zoom. Aber ich hoffe, wir sehen uns dann eh in ein paar Tagen am Endometriose-Tag im Leo-Kino. Da würde ich mich sehr freuen. Und ja, danke dir, dass du deine Geschichte und dein Projekt mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke nochmal und ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen.
Da waren jetzt viele interessante Erfahrungen und Begebenheiten dabei. Und wir sind ganz dankbar, dass die Ranja uns davon erzählt hat, die mit uns geteilt hat. Wenn auch ihr mit uns irgendwas teilen wollt und könnt, würden wir uns irre freuen, wenn eure Erfahrungen mit uns via Instagram oder via unserer E-Mail, also der periodtalk@gmx.at, mit uns teilt. Es kann von Endometriose sein oder über Endometriose sein, es können aber andere Erkrankungen sein, die man vielleicht nur weniger kennt als Endometriose. Und bei uns im Radio vielleicht besprochen werden sollten. Jetzt geht es nochmal in eine kurze Musikpause mit unserem nächsten Lied von Claude Fontaine, Cry for Another.
Sweetest cherry wine, how I cry.
Also ich habe auf jeden Fall ziemlich viel Neues und Spannendes über Endometriose gelernt. Mir war das nicht ganz bewusst, muss ich sagen, dass das eine Krankheit mit so einer hohen Prävalenz ist, also dass so viele Menschen darunter leiden und dass auch viele vielleicht darunter leiden und das überhaupt nicht wissen. Das ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema, über das nach wie vor, glaube ich, noch nicht genug geredet wird.
Das war schon wieder mit der dritten Sendung von Period Talk hier im Freiradio in Innsbruck. Wir hoffen, dass ihr auch bei unserer nächsten Sendung wieder dabei seid. Die ist wie immer am dritten Montag jeden Monat. Aus dem Studio verabschieden sich Barbara Klömschädel
und Lilly Wossack.